the end of the movie.
Wir fangen dann schon mal an. Also ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Es sind ja viele vertraute Gesichter inzwischen auch. Das ist jetzt das dritte Mal, dass die Veranstaltung stattfindet. Und heute haben wir, nachdem wir das erste Mal Lars Gertenbach gehört haben und beim letzten Mal Herr Raab von unserer Universität, Frau Julia König von der Universität in Frankfurt hier, die uns ein bisschen mehr zu kritischer Sexualforschung erzählen wird und auch ein bisschen was über den empirischen Ansatz über Tiefenhermeneutik. Ja, ich sage noch ein kleines bisschen was zur Person. Also Frau König hat in Frankfurt studiert, ja? Erziehungswissenschaften.
Ja.
Genau. Und auch das Diplom 2006 gemacht über verschlechternde Sozialisationsverhältnisse. Und ich denke, die Richtung wird es auch heute so gehen. Ja. Wir sagen gar nicht so viel, ich sage auch gar nicht so viel dazu und lasse sie einfach anfangen. Und dann hoffe ich, dass es ein interessanter Vortrag wird und ihr noch eine Frage habt.
Danke. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Einladung zu der Ringvorlesung hier. Ich war zwar schon ein paar Mal in Magdeburg bei diesem Methodentreffen, habe aber nie viel von der Uni sonst mitbekommen und vor allem auch nicht von der studentischen Kultur. Und daher freue ich mich natürlich und freue mich überhaupt, dass es eine Veranstaltungsreihe zur kritischer Theorie gibt, dass es eine AK-kritische Theorie gibt und dass ein Interesse an den Themen besteht, die mir auch sehr am Herzen liegen. Ich habe meinen Vortrag heute in drei Teile gegliedert. In dem ersten verorte ich die Frage nach der Beziehung oder der Einbeziehung von dem, was Adorno lebendige Erfahrung genannt hat, in den Erkenntnisprozessen in ihrem größeren theoretischen Rahmen. Das wäre das Verhältnis von kritischer Theorie zur Psychoanalyse. Damit verorte ich den Vortrag natürlich expliziter auch in der Vorlesungsreihe, die ja mit kritischer Theorie überschrieben ist. Und in einem zweiten Teil werde ich dann auf die im Titel angekündigten erkenntnistheoretischen Überlegungen zur lebendigen Erfahrung in der kritischen Theorie des Subjekts eingehen und zu zeigen versuchen, wie das durch die tiefenhermeneutische Methodologie systematisch auch gearbeitet werden kann. Und in dem dritten und letzten Teil werde ich diese methodischen Überlegungen dann nochmal explizieren an einem exemplarischen, also einem Beispiel aus meiner eigenen Forschung, die sich um infantile Sexualität dreht. Und da komme ich dann am Schluss auch noch zur Sexualforschung, zur kritischen Sexualforschung. Da handelt es sich dann um ein Beispiel aus einer empirischen Studie. Also jetzt zuerst aber zum Verhältnis von kritischer Theorie und Psychoanalyse. Das Verhältnis kritischer Theorie zur Psychoanalyse war von Anfang an ein spannungsreiches und zugleich sehr produktives, wenngleich diese Spannung im Laufe der Jahrzehnte merklich abgenommen hat und einem distanzierteren Desinteresse oder teilweise auch einer allzu harmlosen Inkooperation gewichen ist. Jetzt ist mir übrigens noch, ich habe noch vergessen zu sagen, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde Vortrag vorbereitet oder so und dann, dass wir hinterher noch diskutieren können. Also auf gar keinen Fall länger als eine Stunde wird es. Also gut, das ist irgendwie einer eher harmlosen Inkooperation gewichen. Gehörte Psychoanalyse für die frühe kritische Theorie Horkheimers, Adornos, Marcuses und natürlich Fromms und anderen zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Analyse von Subjektivität, wohingegen Adorno die psychoanalytische Praxis seiner Zeit bekanntlich scharf und sehr prägnant als Anpassungstechnologie kritisierte. verabschiedete sich Jürgen Habermas von der Inhaltlichkeit der Psychoanalyse beziehungsweise dem Anspruch, inhaltlich wahre Erkenntnisse über konkrete Persönlichkeitsstrukturen gewinnen zu können, indem er die Psychoanalyse als eine Reflexionsmethodologie ausbuchstabierte und in diesem Zusammenhang die psychoanalytische Metapsychologie als eine inhaltsleere Metahermeneutik interpretierte. So war es eines der großen Anliegen zur Gründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, einer Irritation auf die Spur zu kommen, nämlich jener, dass die Verfasstheit des gesellschaftlichen Subjekts nicht ohne weiteres durch die Umstände und sozialen Bedingungen und in und unter denen es lebte zu erklären war. Zur Grundlage des geschichtlichen, dialektischen Denkens wurde hier eben die Einsicht, dass die Innenwelt der Subjekte gerade nicht als eine Reflexionsfläche gesellschaftlicher oder sozialer Variablen zu begreifen sei, wie dies vor Freud zum Beispiel die Grundannahme der Assoziationspsychologie war, die davon ausging, dass die Eindrücke aus der äußeren Realität im Inneren des Subjekts assoziiert würden im Sinne einer Addition. Und den Unterschied, wenn das jemand interessiert, hat also dieses additiv konstituierten Unterbewussten, das hieß dann auch Unterbewusstes, zu Freuds persönlichem und dynamischen Unbewussten, hat Eli Zaretsky in einer Studie über die psychoanalytische Bewegungsgeschichte sehr prägnant herausgearbeitet. Konstitutiv für die kritisch-theoretische Analyse des vergesellschafteten Subjekts war somit also, dass sich das Individuum keiner Kombinatorik austauschbarer Elemente verdankt, dass das Ganze der Komplexität der Subjektivität immer mehr ist als die Summe seiner Teile. Gegenstand und Erkenntnisinteresse der Psychoanalyse sind damit immer auf die Konstitution der Subjektivität gerichtet und folgen der Einsicht, dass das, was das Subjekt hervorbringt, das Subjekt zugleich vergesellschaftet. Adornos Diktum und wie Lilligas das formuliert hat, Fazit und Credo zugleich, dass im Innersten des Subjekts unweigerlich Gesellschaftliches anzutreffen sei, ist nicht zuletzt der Auseinandersetzung mit der radikalen psychoanalytischen, der freudschen Subjektzentriertheit und der damit verbundenen Dezentrierung des aufklärerischen Subjekts geschuldet. Bereits hier spielte die Verwandlung leiblichen Leidens in Sprache eine zentrale Rolle, wie Adorno ausführt in der negativen Dialektik. Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet. Was es als sein Subjektivstes erfährt, seinen Ausdruck, ist objektiv vermittelt. Zitat Ende. Als Eigenheit des psychoanalytischen Denkens, dem sich die frühe kritische Theorie verpflichtete, hat Lilligast hervorgehoben, dass es seinem Gegenstand und dessen Verfasstheit nachgebildet ist. Es entfaltet sich in Konflikten und diese konstitutiven Konflikte bestimmen nicht nur den Erkenntnisgegenstand psychoanalytischen Denkens, sondern auch die Dynamik und damit den Prozess der Gegenstandsbildung. Dies wiederum verweist auf die der Psychoanalyse immanente Erkenntnistheorie. Nochmal Lilligast. Der prominente Gegenstand der Psychoanalyse, die Analyse des Subjekts, ist unablösbar eingebettet in einer diesem Erkenntnisinteresse zugrunde liegenden, ja einer ihr sogar vorgelagerten erkenntnistheoretischen Verankerung in der Konstitutionslogik. Ja, und nachdem Jürgen Habermas in Erkenntnis und Interesse eine bereits bei Karl Otto Apel eingeschlagene Richtung in der Interpretation der Psychoanalyse verdeutlichte und sie als kategorialen Rahmen eines Reflexionsverfahrens interpretierte, beruft sich dann Axel Honneth wiederum auf die Bedeutung der Psychoanalyse in der Analyse reflexionsentzogener Momente menschlichen Handelns, nennt er das. Außerdem werde durch den Rekurs auf ein psychoanalytisches Denken die Gefahr eines moralischen Individualismus gemindert. Also deswegen sagt Honneth jetzt nach Habermas, müsste man doch wieder mal mit Psychoanalyse vielleicht was machen. In seiner anerkennungstheoretischen Revision der Psychoanalyse erteilt er allerdings jetzt nicht so sehr der konstitutiven, sondern mehr vor allem der konstitutionellen Konflikthaftigkeit des Leibes eine Absage. Des Leibes hier verstanden als der beseelte Körper, also als diese Einheit von psychischem und körperlichen, also biologisch-körperlichen sozusagen. Während Horne psychoanalytische Theorie somit wieder inhaltlich einbezieht, bringt er sie gleichzeitig in Stellung gegen den Rekurs der frühen kritischen Theorie, besonders und namentlich Horkheimer, Adorno und Marcuse nennt er immer, auf psychoanalytische Theorie. Stattdessen plädiert er für die Aufgabe der vormals so zentralen Triebtheorie zugunsten der mit der Anerkennungstheorie besser vermittelbaren Objektbeziehungstheorie, deren Grundbegriffe, so Honneth, eine relativ nahtlose Übersetzung in gesellschaftstheoretische Kategorien erlauben, sagt er. Joel Whitebook hat Honneth einigermaßen ausführlich inhaltliche Verharmlosung vorgeworfen. Da gab es ja mal so einen Streit in der Psyche. Ich weiß nicht, ob ihr das rezipiert habt. Wobei Whitebook dann auch nichts anderes einfällt, als ein primär narzisstisch-solipsistisches Individuum zu verteidigen. Damit löst er das Problem des vorsozialen Selbst, das ist das, worum wir sich streiten, ob es ein vorsoziales Selbst gibt, auch nicht so richtig. Das wäre jetzt aber eine weiterführende Diskussion, die ich jetzt hier nur andeute und nicht weiter ausführen werde. Ich möchte anmerken, dass die skizzierten thematischen Stationen, die ich jetzt hier skizziert habe, natürlich problematisch sind, wenn man es als Kanonisierung kritischer Theoretikerinnen begreift, dass auch andere Entwicklungen gegeben hat und die von mir vorgenommene Schematisierung zwar populär ist, also Adorno, Horkheimer, Marcuse vielleicht und dann Habermas, dann Honneth. In Frankfurt ist es jedenfalls sehr populär, das so zu machen. Aber eine bestimmte Geschichtsschreibung oder Genealogie wird dadurch immer wieder performiert. Und ohne jetzt jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, möchte ich nur daran erinnern, dass Alfred Schmidt sich natürlich sehr viel mit dem Materialismus Freuds zum Beispiel beschäftigt hat, dass Regina Becker-Schmidt zum Teil oder viel zusammen mit Gudrun Axley knapp den adornischen Rekurs auf Psychoanalyse in der Frauen- und Geschlechterforschung sehr produktiv gemacht hat. Und dass in der Fortführung der sozialpsychologischen Studien des Instituts für Sozialforschung, also Autorität und Familie, autoritärer Charakter und dann dieses Gruppendiskussionenprojekt zum Schluss, also in Anschluss an diese Studien von Alfred Lorenzer, Klaus Horn und Helmut Dahmer eine kritische Theorie des Subjekts entwickelt wurde in Frankfurt, die dann in Hannover zum Beispiel über Peter Brückner nochmal eine andere Entwicklung nahm. Und das also auch bei Detlef Clausen, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber oder bei Alfred Kowoza, wie vor allem auch in den Arbeiten von Heinz Steinert und Christine Resch, starke inhaltliche Bezüge, denen immer wieder inhärent sind, die jetzt die letzteren Steinert und Resch methodologisch in ihren Analysen von Arbeitsbündnissen in der Kunstrezeption oder in Forschungssituationen sozialwissenschaftlich produktiv gemacht haben. Und auch in der in Frankfurt gerade leider erfolgreich abgewickelten Arbeit des Frankfurter Instituts für Sexualforschung ist etwa durch Volkmar Sigusch oder Sophienette Becker an kritischer Subjekttheorie im Sinne kritischer Theorie weitergeforscht worden, was der Natur ihres Arbeitsbereichs entsprechend viel an empirische Erfahrung und Studien rückgebunden wurde. Da kann man auch ganz gut sehen, finde ich, Theorie ist ja immer auch auf lebendige Empirie und deren undogmatische Interpretation angewiesen. Und gerade beim Thema Sexualität ist der Kontakt zur lebendigen Empirie mit den ihr eigenen Idiosynkrasien von großer Bedeutung, soll die Theorie nicht einen Hang zur Normativität ausbilden und konservieren. Unverkennbar spiegelt sich das in der Geschichte der westdeutschen Sexualwissenschaft, deren Theorielastigkeit bis in die Mitte der 60er Jahre den Charakter einer stark normativen Wissenschaft prägte, welcher erst in der Wende zur Empirie zugunsten einer liberalen Haltung dem Forschungsgegenstand gegenüber überwunden wurde. Das kritische Potenzial liegt dann ausdrücklich auch in der unvoreingenommenen Interpretation des Empirischen. Die theoretische Analyse ist insofern immer wieder auf das Theorie-Praxis-Verhältnis zurückzuführen, als rohe empirische Daten darin vielfältige Dimensionen entwickeln, die, so formuliert Sigusch das, mit den Konventionen nicht äquivok sind, die andere Erfahrungen und Begriffe einbringen, mit deren Hilfe dem rohen Material Bedeutungen abgerungen werden können, die das Datenmaterial erblassen lassen oder zum Tanzen bringen. Und Psychoanalyse und kritische Sexualwissenschaft teilen die ansonsten seltene Prämisse, am Besonderen des Einzelnen festzuhalten und sind damit auch auf diese empirische Rückbindung angebunden. Umgekehrt gilt es natürlich sowieso auch, also dass jede Empirie auf eine Theorie, die das begreifen, also die Theorie muss immer wieder an den Gegenstand dessen, was da theoretisiert wird, zurückgebunden werden. Das ist bei der Sexualwissenschaft, denke ich, besonders deutlich. Aber natürlich ist die Empirie angewiesen auf eine Interpretation. So, dann komme ich zum zweiten Teil, also der lebendigen Erfahrung im Erkenntnisprozess und dann schließlich auch zur Tiefenhermeneutik. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die ich skizziert habe, möchte ich also auf ein zentrales Moment kritischer und Gesellschafts- und Subjekttheorie eingehen, nämlich auf das Verhältnis von Erfahrung und Erkenntnis in sozialwissenschaftlichen Forschungsprozessen. Genauer geht es also darum, wie die lebendige Erfahrung der Einzelnen, auch und vor allem der forschenden Subjekte, eingeht in die Erkenntnis individueller, subjektiver und zugleich sozialer Verhältnisse und gesellschaftlicher Zusammenhänge. Der Titel meines Vortrags impliziert nun schon, wo die Reise hingehen soll. Das Moment der Erkenntnis schließt unterschiedliche Elemente ein, die jedoch nicht zusammenaddiert das Ganze der Erkenntnis ausmachen. Der Prozess der Erkenntnis schließt aus kritisch-theoretischer Perspektive erstens die lebendige Erfahrung mit ein, die an sich schon unreduzierbar und unzerlegbar ist. Diese Erfahrung wird zweitens in jeweils bestimmten Konstellationen mit anderen Erfahrungen zu einem Mehr als eine Addition von Erfahrungen, zu einem Ganzen, welches dann neu erkannt werden kann. Diese Frage oder das Problem werde ich jetzt im Rahmen tiefenhermeneutischer Methodologie rekonstruieren, die von Alfred Lorenzer im Bezugsrahmen dieser kritischen Theorie des Subjekts entwickelt wurde. Ausgehend von Adornos Kritik der sozialwissenschaftlichen Methodologie führte Lorenzer im Rahmen seiner Anstrengungen, das psychoanalytische Verfahren für die sozialwissenschaftliche Forschung produktiv zu machen, eine Diskussion fort, die am Anfang tiefenhermeneutischer Interpretation stand und die Geschichte ihrer Weiterentwicklung und Präzisierung immer begleitet hat. Adorno formulierte diese Kritik in mehreren Aufsätzen, zum Beispiel in der Einleitung zum Positivismusstreit in der deutschen Soziologie und ausführlicher doch mal in der negativen Dialektik. Genau. Und die Kritik bezieht sich auf die deduktiv verfahrene Methodologie der Sozialwissenschaften, die darauf hinauslaufe, von einer begrifflichen Ordnung her die Wirklichkeit zu erfassen. Hans-Dieter König, der Lorenzers Begründung der tiefen Hermeneutik systematisiert und später explizit im Verhältnis zu Adornos Kritik der sozialwissenschaftlichen Methodologie diskutierte, resümiert, Zitat, da unterstellt wird, dass die Struktur dieser Begriffslogik mit der Struktur der Dinge identisch sei, greifen die Empiristen nach Auffassung von Adorno auf eine Erfahrung zurück, deren Besonderheit sie nicht erfassen, weil sie durch den Filter ihrer Begriffe hindurchgegangen ist, also verloren gegangen ist. Zitat Ende. So mündet Adornos Forderung der Einheit von Methode und Gegenstand in ein Plädoyer für die Dialektik, welche als Methode nicht getrennt ist von ihrem Gegenstand. König erinnert außerdem daran, dass Adornos eigene Forschungspraxis erst im Rückgriff auf die dahinterstehende Geschichtsphilosophie nachvollziehbar ist. Im Sinne der in der Dialektik der Aufklärung entworfenen Analyse der Vernunft müsse Philosophie, so Adorno, auf die Illusion verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzten. Dass es möglich sei, in Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Das heißt also, wenn sich die menschliche Geschichte als fortschreitende Beherrschung der äußeren Natur wie auch der inneren Natur des Menschen vollzieht, kann an der Aufklärung im klassischen Sinne eines umfassenden begrifflichen Erschließens der Wirklichkeit nicht umstandslos festgehalten werden. Das mit der Beherrschung äußerer und innerer Natur verknüpfte Freiheitsversprechen der Aufklärung, die Lösung des Menschen aus seiner Naturverfangenheit, ist unter den spätkapitalistischen Produktionsbedingungen der Universalisierung des Tauschprinzips dem Denken in Äquivalenten unterworfen. Dementsprechend ist die begriffliche Erschließung, und damit komme ich jetzt auch näher zur Tiefenhermeneutik, die begriffliche Erschließung der Tiefen, nicht der Tiefenhermeneutik, sondern der Wirklichkeit mit großer Vorsicht zu genießen. Durch die Subsumption des lebendigen Materials, der Erfahrung, unter einen starren Kategorienapparat wird ihm gerade jenes Lebendige unter methodisch-bürokratischer Anstrengung ausgetrieben, was die Besonderheit des Einzelnen ausmacht. Kategorien und Begriffe, werden über besonderes Einzelnes gestülpt, nur um es dann in der als bestimmtes zurechtgestutzten Form mit anderen ähnlich zugerichteten Ergebnissen zusammenzählen zu können. Als ein Beispiel zu Verfahren der sozialwissenschaftlicher Forschung kann jede Form der Interpretation gelten, in der im Material nach Kategorien gesucht wird. Also wenn die schon vorher feststehen. Selbst wenn diese Kategorien aus dem Material gewonnen sind, in dem Moment, in dem die gewonnenen gefestigten Kategorien auf das weitere Material angewendet werden, wird dieses unter die bereits konstituierte Kategorie subsumiert und nicht mehr in seiner Besonderheit gelten gelassen. Das wiederum führt zur Standardisierung dazu, also ich polemisiere, um das jetzt zuzuspitzen, nichts mehr wahrzunehmen, sich immun gegen das zu machen, was eine als kritische Sozialforscherin eigentlich interessieren müsste. Veränderungen, Verschiebungen, genauso wie Verfestigungen und Verselbstständigungen oder Verdinglichung sozialer Zusammenhänge, die in dem Besonderen des Einzelnen und in der besonderen Erfahrung des Einzelnen aufscheinen. Neben der Dialektik als Methode hat Adorno durch den ihm eigenen, sehr kunsthaften Schreibstil ein Beispiel dafür gegeben, wie das Begriffslose mit Begriffen einzuholen wäre. Gerade sein essayistischer Stil, den er nach der Rückkehr aus der Emigration während des NS aus den USA entwickelt hat, also in diesem Aufsatz der Essay als Form, hat er das sehr schön beschrieben, sowie aber auch in der Minima Moralia, stellt er deutlich heraus, was er sich unter, oder kann man deutlich sehen, was Adorno sich unter einem Erschließen der Wirklichkeit über sprachliche Konfigurationen vorstellt oder was er darunter vorschlägt. Die Methode der tiefen Hermeneutik ermöglicht oder beansprucht nun auf einer weiteren Ebene die Erkenntnis subjektiver sowie sozialer oder kultureller Strukturen und Dynamiken, eben gerade unter systematischem Einbezug der lebendigen Erfahrung in den Erkenntnisprozess. Anders als in Adornos sehr individuellem und auch sehr beeindruckenden Stil, über den es ihm gelang, sprachliche Konfigurationen, wie gesagt, so zu nutzen, dass die Gegenstände der Diskussion nicht leblos erstarrten, wofür es ja jetzt von ihm keine Anleitung oder sowas Ähnliches gibt. Nichtsdestotrotz wird er natürlich in seinem Stil auch viel imitiert, wobei dann manchmal, glaube ich, ein Problem dadurch entsteht, dass die Imitation sich wiederum vor die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand schiebt. Also verspricht die Tiefenhermeneutik diesen Einbezug der lebendigen Erfahrung über eine entsprechende Methodologie für sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte. Wie aber verfährt nun die Tiefenhermeneutik oder was ist genauer darunter zu verstehen? Die von Lorenzer anhand von Literaturinterpretationen entwickelte tiefenhermeneutische Kulturanalyse ist erstmal eine qualitative Methode psychoanalytischer Sozialforschung, welche den narrativen Gehalt von Texten und Bildern über die Wirkung auf das Erleben der Forscherinnen untersucht. Sie ist vor allem von einer naiven Anwendung der Psychoanalyse auf Kultur zu unterscheiden, im Zuge derer die in der therapeutischen Praxis entwickelten Freudschen Begriffe gnadenlos oder gedankenlos auf soziale Prozesse übertragen werden. Das wäre dann eben genau die durch Adorno kritisierte subsumptionslogisch verfahrende Methode. Also wenn man sich irgendwas anguckt oder einen Film oder irgendwelche Interviews oder so und sofort mit psychoanalytischen Begriffen wie, weiß ich nicht, Ödipal oder da sieht man auch sofort projektive Identifizierung oder so. Wenn es sofort angewendet werde, würde man ja genau wieder subsumptionslogisch verfahren. Während letztere, also diese naive Anwendung freudscher Begriffe auf soziale Praxis, die Eigendynamik sozialer Prozesse verkennt und psychologisiert, entgeht die tiefenhermeneutische Kulturanalyse dieser Gefahr, indem sie die therapeutische Methode des szenischen Verstehens auf eine methodologisch reflektierte Weise modifiziert, sodass sie dem jenseits der Couch gelegenen Forschungsfeld gerecht wird. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem szenischen Verstehen. Darunter fasst Lorenzer die Methode, mit der jetzt wieder in der Praxis, also Psychoanalytikerinnen in der therapeutischen Praxis arbeiten. Und er unterscheidet das vom logischen Verstehen, also indem es um den sachlichen Gehalt der Kommunikation geht, also gib mir bitte das Wasserglas und die Person gibt mir dann auch das Wasserglas. Und auch vom psychologischen Verstehen des emotionalen Beziehungsgehalts. Den entscheidenden Punkt der psychoanalytischen Erkenntnisoperation macht die szenische Teilhabe des Analytikers an der Lebenspraxis des Patienten aus, die erst ein szenisches Verstehen vormals unbewusster Interaktionsdynamiken ermöglicht. Erkenntnistheoretisch gilt Lorenzer die Methode des szenischen Verstehens als Spezifikum psychoanalytischer Hermeneutik und bildet damit auch die grundlegende Erkenntnisoperation tiefenhermeneutischer Kulturanalyse. Also es geht sozusagen darum, Situationen erstmal als soziale, also als soziale Szenen zu begreifen und nicht zu versuchen, das zu reduzieren, einerseits auf den sachlichen Gehalt, der da vielleicht kommuniziert wird, und auch nicht auf psychologische Befindlichkeiten der Einzelnen, die da irgendwie beteiligt sind, sondern man versucht, die Szene wie auf einer Bühne eigentlich zu verstehen als eine bestimmte Inszenierung. Bei den Literaturinterpretationen ist es noch sehr einfach zu verstehen. Dann ist Literatur wird verstanden als eine kulturelle Objektivation. Da wird irgendwas dargestellt und das versucht man dann als Szenen zu verstehen. Und das kann man aber auch, eben auch bei Interviews machen oder in meinem Fall, ich habe das werde ich aber gleich noch ausführen, auch auf Protokolle teilnehmender Beobachtung mal bezogen. Die Regeln der Tiefenhermeneutik als Methode psychoanalytischer Kulturforschung zielen darauf, die Doppelbödigkeit sozialer Handlungsabläufe zu erschließen, deren Bedeutung sich in der Spannung zwischen einem manifesten und einem latenten Sinn entfaltet. Während der manifeste Sinn des Interagierens Niederschlag bewusster Lebensentwürfe ist, über die sich die Akteurinnen sprachlich verständigen, artikulieren sie auf der latenten Bedeutungsebene noch nicht bewusst gewordene Lebensentwürfe, die noch niemals sprachlich lizenziert wurden, oder verdrängte Lebensentwürfe, die aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit der gesellschaftlichen Moral wieder der sprachlichen Selbstverfügung entzogen wurden. Das dann in einer Gruppe von Forscherinnen praktizierte tiefenhermeneutische Interpretieren setzt auf die von Freud entwickelten Regeln der freien Assoziation und der gleichschwebenden Aufmerksamkeit und über Irritationen, die durch Inkonsistenzen und Widersprüche oder Ungereinheiten des Texts oder Bildgefüges ausgelöst werden, wird der latente Sinn erschlossen, der sich hinter dem manifesten Sinn oder unter dem verbirgt. Und dann geht es um die Spannung immer zwischen diesem latenten und dem manifesten Sinn. Es geht nicht jetzt darum, nur dieses Latente zu erschließen, sondern das Spannungsverhältnis eben auch szenisch zu verstehen. Tiefenhermeneutisch lässt sich untersuchen, wie Verständigungsprozesse durch symbolische Interaktion ermöglicht oder durch symptomatisches Agieren verzerrt werden. Anwendung findet die Methode im Bereich der Kulturanalyse, der Biografieforschung, der ethnografischen Feldforschung. Ich komme jetzt dann gleich mal zu meinem dritten Teil, wo es um eine Konkretisierung solcher Überlegungen an einem Gegenstand geht. Und der Gegenstand, mein Gegenstand ist dann der infantilen Sexualität, zu dem ich geforscht habe. Also sind wir wieder bei der Frage des Erkenntnisprozesses, was das konkret bedeuten kann für eine kritische Sexualforschung, welche die lebendige Erfahrung nicht zugunsten eines universalisierenden Kategorien bzw. äquivalenten Systems exkludieren will. Wenn Adornos Forderung nach einer Achtung der lebendigen Erfahrung im Forschungsprozess entsprochen werden soll, ist dies auch zu begreifen als ein Verweis auf die Bedeutung der Reflexion der Subjektivität der einzelnen Forschenden. Anstatt diese aus Gründen der Objektivierung möglichst auszuschließen, ist diese somit als Erkenntnisinstrument mit in den Forschungsprozess einzubeziehen und das ist natürlich zentral, systematisch zu reflektieren. Das möchte ich versuchen, also ich möchte versuchen, diesen Prozess an meinem Material zu plausibilisieren, an Protokollen teilnehmender Beobachtungen, die ich im Zusammenhang mit meinen Forschungen zur Konstitution kindlichen Trieberlebens oder kindlicher Sexualität in Kindertagesstätten gemacht habe. Dazu sage ich vielleicht kurz mal was zu dem Begriff kindlicher Sexualität, den ich in dieser Studie verwandt habe, sonst versteht man das, glaube ich, nicht so gut. Also in meinem Projekt habe ich kindliche Sexualität theoretisch anknüpfend an diese Tradition der kritischen Sexualforschung verstanden, die den Anspruch als widersprüchliches Verhältnis einer individuell subjektiven, körperlich verankerten Erlebnisdimension im Zusammenspiel mit der historisch-spezifisch-gesellschaftlichen Dimension welches in materiellen Prozessschritten aus der Dialektik von innerer und äußerer Natur hervorgeht. Das ist jetzt sehr kompliziert gesagt. Ich meine damit ungefähr, dass sich kindliche Sexualität entwickelt als eine Struktur körperlichen Erlebens, vor allem des Wünschens oder des Begehrens oder in der anderen Theoriesprache der Triebstruktur sozusagen. Und dass diese Struktur einerseits etwas zutiefst subjektiv Individuelles ist und mit der Geschichte des einzelnen Subjekts unzerreißbar verbunden ist. Und ich sehe das dann andererseits im Zusammenhang damit, dass diese Triebstruktur sich immer in einer ganz bestimmten historisch-gesellschaftlichen Kontexten sich entwickelt und somit aus diesem Kontext im Zusammenspiel wiederum mit diesem individuellen und der individuellen Geschichte hervorgeht und so gleichzeitig eben diese individuellen Charakteristika trägt, wie sie natürlich auch geprägt ist von der historisch-gesellschaftlichen Situation. Also eine Frage zum Beispiel, die mich auch motiviert hat, war, warum begehren eigentlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ungefähr dasselbe? Also zum Beispiel, wenn man es ein bisschen runterreißt, eine romantische Zweierbeziehung, heterosexuell meistens, mit dann irgendwann Kindern vielleicht und einer Doppelhaushälfte und einem Golden Retriever oder irgendwie so. Und das, also wenn das eine hegemoniale Form ist, in der sich das Begehren organisiert, ist ja durchaus, es ist ja irgendwie erklärungsbedürftig und das war dann eine Frage, die mich für mein Projekt da motiviert hat. Die Auffassung geht also über die These hinaus, dass die Triebstruktur nur gesellschaftlich geprägt sei, vielmehr geht es mir darum, diese Triebstruktur als individuell konkret gewordene soziale Natur zu begreifen. Und das habe ich untersucht, indem ich Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren über ein halbes Jahr einmal wöchentlich ungefähr 2 Stunden im Kindergarten beobachtete, meistens im freien Spiel. Und diese Beobachtungen dann nochmal mit Ergebnissen aus Interviews mit den primären Bezugspersonen in Beziehung gesetzt habe. Das nur, damit ihr so ein bisschen den Rahmen wisst. Und sowohl die Interviews wie auch ausgewählte Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen, die sich im Rahmen der Systematisierung des Beobachtungsmaterials im Hinblick jetzt auf die Fragestellung und vor allem auch auf die einzelnen Kinder als besonders relevant erwiesen, sind die alle tiefenhermeneutisch rekonstruiert und interpretiert worden. Dieses Material der Beobachtungsprotokolle stellt natürlich dann wiederum aber eine besondere Herausforderung an den oben formulierten Anspruch dar, als es sich bei den zu interpretierenden Texten nicht um die Transkription von Mitschnitten von Gesprächen oder um Filmsequenzen geht und auch nicht um Literatur, sondern um von der Autorin selbst, also von mir, geschriebene Erlebnisprotokolle. Also darum handelt es sich. Tiefenhermeneutisch zu interpretieren sind diese Texte dann als subjektiver Niederschlag eines bestimmten Interaktionsgefüges, in welchem bestimmte Erlebnisfiguren virulent sind und in jenem ausagiert oder symbolisiert werden. Also ich versuche es auch nochmal weniger kompliziert. Ich nehme als teilnehmende Beobachterin in den Kindertagesstätte an der Situation teil, die mich interessiert. Die Kinderspiele, innerhalb derer mich die Inszenierungen von Wünschen, von Bedürfnissen, von Körpererfahrungen oder von Körper- und Selbstbezügen interessieren, finden dann statt in einem bestimmten Interaktionsgefüge, an dem ich auch beteiligt bin. Ich bin ja auch im Raum, selbst wenn ich nur an der Seite sitzen würde, was aber auch nicht immer der Fall war. Und wenn ich mein Protokoll darüber anfertige, halte ich mich natürlich genau an das, was ich erlebt habe. Meine Niederschrift ist allerdings genau genommen schon als eine erste Interpretation zu begreifen. Das versuche ich gleich an dem Material zu zeigen. Trotzdem ist es natürlich auch nicht meiner Fantasie entsprungen, denn es ist was Bestimmtes passiert in der Situation, was ich subjektiv erlebt habe und dann aufgeschrieben habe. In diesem Bewusstsein muss also auch das Material interpretiert werden. Ich habe eine Szene jetzt ausgewählt aus dem Kinderladen, also ein Kinderladen war auch dabei, in der ein 5-jähriges Mädchen, ich habe sie Ronja genannt, in eine Situation mit der Beobachterin, also mit mir verwickelt ist, während alle Kinder in einem morgendlichen Sitzkreis sitzen, singen und nacheinander sagen, was sie heute, also an dem Tag, gerne machen wollen. Das war da so ein Ritual in dem Kinderladen. Ich habe die Szene extra ausgewählt, weil ich mir in der also in der ich komme mir sehr exponiert vor als Beobachterin in dieser Szene, aber ich glaube, dass man daran vielleicht ganz gut zeigen kann, was ich mit der Reflexion der Subjektivität der Forschenden meine. Als Vorbemerkung, bevor ich das vorlese, vielleicht noch in dem Protokoll, komme ich als Forscherin immer als ich vor. Also wenn ich es aufgeschrieben habe, habe ich dann gesagt, ich sitze neben bla 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 oder so. Wenn ich den Text dann im zweiten Schritt interpretiere, spreche ich dann von der Beobachterin und der Forscherin aus Gründen der Differenzierung zwischen dem unmittelbaren Erleben als Forscherin, das in diesen Protokollen dokumentiert ist, und dem reflektierenden Schreiben und Interpretieren darüber im Interpretationstext. Und ich gehe natürlich selbstverständlich nicht davon aus, dass sich diese Rollen nicht während des Prozesses der Beobachtung und des Schreibens permanent miteinander vermischen. So habe ich ja während der Beobachtung allein durch mein Wahrnehmen bestimmte Konstellationen bereits gedeutet und in meinen Protokollen reflektiert, wie ich während des Interpretations und Schreibens andererseits dieses ersten Interpretationsentwurfes auch immer wieder mit den erlebten Eindrücken konfrontiert bin. Aber diese sprachlich-formale Trennung erleichtert einfach die Differenzierung der Sphären. So, dann würde ich die Szene jetzt vorlesen. Genau, dann ungefähr zeigen, wie ich das interpretiert habe und am Schluss nochmal auf das Rückbinden an die methodologischen Überlegungen. Also das ist jetzt sozusagen aus dem Interpretationstext. Nachdem gesungen wurde und Ronja sich dabei als Rocksängerin in Szene gesetzt hat und dafür von beiden Erzieherinnen belustigt als solche anerkannt wird und wiederum sehr cool und geschmeichelt reagiert, wird sie im weiteren Verlaufe des Sitzkreises zunehmend müde. Und jetzt kommt das Protokoll, sozusagen, was ich geschrieben habe. Ronja hängt ziemlich auf ihrem Stuhl rum. Diese Protokolle habe ich immer direkt geschrieben, nachdem ich sozusagen wieder nach Hause gekommen bin. Und genau. Ronja hängt ziemlich auf ihrem Stuhl rum, rutscht hin und her, lehnt sich an mich und fummelt abwechselnd an meiner Hand und meinem Bein herum, stützt ihren Kopf schlapp in ihre Hand, während sie ihren Ellbogen auf mein Knie stützt und so weiter. Dann kommt eine kurze andere Szene von einem anderen Kind. Dann wieder Ronja. Ronja hängt indessen weiter auf ihrem Stuhl rechts neben mir rum, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, fällt von einer Seite zur anderen, nimmt irgendwann meinen Arm und legt ihn um sich herum. Nach einer kurzen Weile krabbelt sie rüber auf meinen Schoß. Dabei wirft sie mir einen kurzen Blick zu, wie um zu sehen, ob das auch in Ordnung ist. Allerdings wartet sie gar nicht auf eine zustimmende Reaktion von mir. Ich habe eher den Eindruck, als wollte sie nur abchecken, ob ich überhaupt so aussehe, als ob ich Widerstand leisten bzw. eine Grenze setzen würde. Das tue ich natürlich nicht. Nicht zuletzt schmeichelt mir ihre Zutraulichkeit und ich mag Ronja sowieso. Auf meinem Schoß angekommen, nimmt sie meine beiden Arme und legt sie so um sich, dass sie vor ihrem Bauch verschränkt sind. Sie zieht sie hier und da zurecht, bis sie fest in mich eingewickelt ist. Dann lehnt sie sich nach hinten, lässt ihre Arme an den Seiten baumeln, streckt sich weit aus und beginnt mit den Knien zu wippen. Ich muss recht viel Körperspannung aufwenden, um sitzen zu bleiben, nicht vom Stuhl zu rutschen und dabei noch locker auszusehen. Dabei kommt es mir jedoch nicht in den Sinn, sie zu maßregeln. Ich finde das Ganze eher interessant und auch angenehm. Ich habe jedoch immer dann, wenn andere Kinder ermahnt werden, dass sie sich ordentlicher hinsetzen sollen, den Impuls, mich auch schnell ordentlicher hinzusetzen, um nicht in einen Konflikt zu geraten, beziehungsweise um keinen Konflikt eskalieren zu lassen, indem ich die Kinder zu viel ermutige. Nach einem solchen Einschnitt, bei dem ich mich und damit auch Ronja wieder in eine ordentlichere Haltung zurückgebogen habe, setzt sich Ronja gezwungenermaßen wieder auf, lässt auch locker und hält ihre Hände hinter ihrem Rücken. Ich spüre, wie sie beginnt, mit ihren Fingern in meinen Bauch zu pieksen, sich dann einen Weg unter meinen Pulli bahnt und kurz meinen nackten Bauch krabbelt. Ich bin amüsiert über Ronjas weiteren Schritt, mich zu erkunden, und bleibe in Gedanken daran ein bisschen hängen. Dann hört sozusagen diese Szene auf, passiert wieder irgendwas anderes. So, und das ist sozusagen ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Protokoll. Und der Interpretationsprozess, der dann einsetzt, den muss ich jetzt hier in Anbetracht der Veranstaltung zusammenfassen. In der Interpretationsgruppe, und es ist aus methodologischen Gründen wichtig, dass es sich um eine Gruppe handelt, um das ganz idiosynkratische Reagieren zu relativieren. Also wenn man davon ausgeht, dass wenn ganz viele Leute sagen, was sie für einen Eindruck davon haben, dass sich dann so sehr idiosynkratische Reaktionen ein bisschen relativieren. Also in der Interpretationsgruppe lassen zunächst alle Interpretinnen die Szenen auf sich wirken und achten auf ihre affektiven Reaktionen, die artikuliert, zu deren Reaktionen der anderen in Beziehung gesetzt und mehr oder weniger dynamisch, das hängt natürlich auch von der Szene ab, diskutiert werden. Ich mache jetzt einen Sprung zur Interpretation der Szene, innerhalb derer der Prozess natürlich schon aufgehoben ist. In dieser Szene wird atmosphärisch fühlbar, wie gut Ronja in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht und dass sie wenig erkennbare Hemmungen hat, sich die erwünschte Fürsorge und Geborgenheit zu organisieren. So folgt bald auf Ronjas Müdigkeitserscheinungen zu Beginn der Szene ihre Initiative, Arm und Schoß der Forscherin als gute Objekte zu erobern. Dabei geht es sie ziemlich direkt und zielbewusst vor und wirkt sehr souverän in ihrem Anliegen, sich einen Ort zum Kuscheln zu organisieren und diesen dann ausgiebig zu nutzen und zu genießen. Während ihrer Annäherung behält sie die Forscherin insofern gut im Blick, als sie ohne Worte stets so weit in Kontakt bleibt, um ihre Reaktionen abschätzen zu können. Die Forscherin hingegen lässt in der Interaktion mit Ronja zunächst alles mit sich machen und sich von Ronjas Aktionen wie von einer Welle überrollen, ohne ihr nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Vielmehr scheint die Forscherin diese Vereinnahmung durch Ronja ihrerseits zu genießen und kommentiert die Erfahrung, die ja mit einer großen körperlichen Anstrengung verbunden ist, als interessant und ganz angenehm. Also das war sozusagen meine eigene Formulierung in dem Protokoll. Außerdem schmeichele ihr Ronjas Zutraulichkeit und außerdem möge sie Ronja sowieso. Die Harmlosigkeit der dieses Genießen beschreibenden Sprache steht dabei in einem irritierenden Missverhältnis zu den geschilderten Anstrengungen, die sie unternehmen muss, um nicht ganz aus der Situation zu fallen. Also da passt ja schon irgendwas eigentlich nicht so gut. Die Irritation verweist auf eine weitere Ebene des Erlebens zwischen Ronja und der Forscherin, welche die Situation mitgestaltet. Was bringt die Forscherin dazu, sich so von Ronja einnehmen zu lassen? Oder was motiviert Ronja zu dieser ausladenden Besitznahme? Und welche Beziehungsfiguren werden in der Situation zwischen den beiden Beteiligten in Szene gesetzt? Rekonstruieren lässt sich zunächst, dass Sonja sich in ihrer Beziehung zu der erwachsenen Frau in eine ihr körperlich angenehme Babysituation bringt, in der sie wie ein kleines Mädchen zärtliche Versorgung durch eine Erwachsene genießt, also am Anfang. Interessant ist an diesem Moment, dass Ronja selbst die Regie über die Sorge führt, die ihr in der Situation zukommt. So schafft Ronja aktiv einen Raum für ihre Reinszenierung der Lust an kleinkindlicher Regression, indem sie auf die Forscherin wie auf ein Material zurückgreift. Dieses Material formt sie ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechend, indem sie sich nach und nach immer mehr Teile des erwachsenen Körpers aneignet und in ihre Inszenierung mit einbezieht, bis dahin, dass sie sich auf dem Schoß der Forscherin in deren Arme einwickelt, sich gegen deren Körper lehnt und ihn unter Einsatz ihres ganzen Körpers zu verbiegen sucht. Nachdem sie sich so in die Situation gebracht hat, ganz eng an den erwachsenen Körper ganz fest in diesen eingeschlossen zu sein, entspannt sie sich und lässt ganz locker ihre Arme, also wieder ein Zitat aus dem Protokoll, ihre Arme an den Seiten baumeln, streckt sich weit aus und beginnt mit den Knien zu wippen. Zitat Ende. Darin mischen sich nun zwei Beziehungsmomente dieser Inszenierung, die zugleich eine Reinszenierung oder als Reinszenierung zu verstehen ist. Einerseits lässt Ronja ganz los und genießt den Druck des Gehaltenwerdens und andererseits wendet sie viel Körperkraft auf, um sich gegen diesen Druck des Forscherinnenkörpers aufzulehnen oder mindestens die Forscherin immer wieder dazu zu bringen, im Körperdruck nicht nachzulassen. Diese Momente, die Ronja erfahren mit der erwachsenen Besucherin in Szene setzt, erinnern an Beziehungsdimensionen, wie sie sehr kleine Kinder erleben, in deren gut versorgt werden, sich der beruhigende Körperdruck auf die Außengrenzen mit der Auflehnung gegen eben jenen und wiederum dem Aufrechterhalten des Drucks mischt. Indem Ronja diese Erlebnissituation aktiv mit der Forscherin herstellt und diese genießt, weist sie auch hier, wie in der Situation im Matratzennest mit Magdalena, aber es war eine andere Geschichte von zwei Kindern miteinander, die Fähigkeit auf, gut für sich selbst zu sorgen, indem sie die Situation herstellt, die ihr das gewünschte Erlebnis ermöglichen oder wieder ermöglichen. Die geschehenlassende passive Haltung der Forscherin verweist im Gegensatz zu der im Protokoll verwendeten Sprache, interessant, angenehm, schmeicheln und Zutraulichkeit, was ja irgendwie auch so etwas Verniedlichendes hat, auf eine tiefere Motivation des Genießens der Situation. Diese Haltung kann einerseits auf die narzisstische Zufuhr zurückgeführt werden, die mit dem Interesse an ihr von einer attraktiven kleinen Person einhergeht. Die Forscherin sagt ja auch, sie mag Ronja. Dominant wirkt in der Situation jedoch die virulente Körperlichkeit, in der die beiden Beteiligten miteinander verschmelzen, während gleichzeitig auf derselben körperlichen Ebene eine spielerische Kraft- und Machtprobe stattfindet. Dies wiederum spricht eher für die Wirksamkeit einer Begehrensdimension, die im Interaktionsgeschehen eine effektive Dynamik entfaltet. In dieser Frage erweist sich aber der weitere Verlauf der Situation aufschlussreich. Aus der kleinkindlichen Regression hebt sich Ronjas sinnliche Eroberung der erwachsenen Frau und ihres Körpers, nachdem diese durch ihr Sitzenbleiben an einer ordentlicheren Haltung auf mehr Form und damit auf einer Grenze besteht, auf eine höhere Ebene oder zumindest auf eine andere Ebene. Höhere ist dann vielleicht schon irgendwie auch nicht so der richtige Begriff. Wenn Ronja den nackten Bauch der Frau berührt und befühlt, geht es bereits um Erforschung und Inbesitznahme. Ronja ergreift nun die Ödipale-Initiative und tastet sich zum weiblichen Bauch vor. Es ist davon auszugehen, dass Ronja, die einen knapp zweijährigen kleinen Bruder hat, um die Rolle weiß, die der mütterliche Bauch im Zusammenhang mit der Entstehung und Geburt von Kindern innehat. Das ließ sich auch durch die Elterninterviews stützen, also die weiß es auf jeden Fall. Insofern lässt sich Ronjas Erkundung des Bauchs der Forscherin nach der Reinszenierung einer Babysituation auch so verstehen, dass hier in der Intimität einer Wohlfühlsituation im wahrsten Sinne des Wortes rückwärts das Geheimnis des nackten Bauchs ergründet wird. Das kann man natürlich noch viel weiter interpretieren. Ich lasse es trotzdem jetzt erstmal an dieser Stelle stehen und hoffe, dass ihr einen Eindruck davon bekommen habt, wie ich versucht habe, diese Erlebnisdimensionen kindlicher Sexualität zu erschließen. In den Interpretationen letztendlich kommen natürlich dann ganz viele solcher Szenen zusammen und ich habe dann versucht, das so Profile sozusagen von Kindern herauszuarbeiten. Mhm. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich muss mal. Gar nicht so besonders lange eigentlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden, aber ich habe da so ungefähr im Anfang Oktober oder vielleicht sogar im September angefangen und das war am 24.11. Ja, genau. Genau, das war sozusagen relativ früh eigentlich, nach ungefähr 2 Monaten. Genau. Wir können da gerne gleich noch weiter drauf eingehen. Ich werde trotzdem jetzt von dem Fall weg nochmal auf diese theoretischen Überlegungen zur lebendigen Erfahrung Bezug nehmen. Ich hatte argumentiert, dass die Erlebnisprotokolle tiefnehmerisch interpretiere als einen subjektiven Niederschlag eines bestimmten Interaktionsgefüges, in welchem bestimmte Erlebnisfiguren virulent sind und die ausagiert oder symbolisiert werden. Dass ich als Beobachterin Teil des sich in der Situation entwickelnden Interaktionsgefüges bin, wird in der Szene, glaube ich, sehr klar. Selbst in Situationen, in denen ich nicht direkt mit den Kindern interagiere, gehöre ich natürlich zu den Akteurinnen, die das Agieren in dem Raum strukturieren. Und sei es nur dadurch, dass eine Erwachsene ruhig in der Ecke oder in der Nähe sitzt und aufmerksam ist. Ich habe mein Erleben in der Szene dann direkt in Anschluss aufgeschrieben und dabei großen Wert auf die Details gelegt, wobei ich mir die Szene noch einmal affektiv vergegenwärtigt habe. Dabei habe ich natürlich schon interpretiert. Also rede ich zum Beispiel davon, dass Ronja, mir nur einen kurzen Blick zuwirft, um zu sehen, ob das auch in Ordnung ist, dann liegt darin natürlich eine gewisse Interpretation. Diese Interpretation ist zu verstehen als eine subjektive, affektiv-emotionale Deutung der Situation durch die beteiligte Beobachterin oder teilnehmende Beobachterin. Auch wenn als Ob-Formulierungen herausgenommen würden, liegt in einer sprachlichen Beschreibung der Szene immer eine Interpretation. Und genau darum geht es beim tiefen hermeneutischen Verstehen ja auch. Eine Szene wird als Szene, als Inszenierung interpretiert. Ohne den emotional-affektiven Gehalt wäre diese Szene, die sich als soziale Interaktion immer sozial entfaltet, nicht bedeutungsgenerierend. Es erweist sich eben als entscheidend, was sozialwissenschaftlichen Methodologien sonst auch oft anders Angst macht und was als Einwand gegen psychanalytische Kulturforschung mit nicht ermüdender Monotonie vorgebracht wird, dass die Beschreibung nicht objektiv sein könnte, nicht der objektiven Wahrheit entsprechen könnte. Dies, so habe ich es zu zeigen versucht, ist aber in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen, das heißt auch im Spätkapitalismus, in welchem das Denken in Äquivalenten im Zuge der Universalisierung des Tauschprinzips zur Norm geworden ist, sowieso unmöglich. Ich erinnere, Philosophie muss im Sinne der in der Dialektik der Aufklärung entworfenen Analyse der Vernunft auf die Illusion verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzten, dass es möglich sei, in Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Eine solche Totalität des Wirklichen lässt sich nur über die Subsumption und Einordnung in starre und zwar tote Kategoriensysteme herstellen, dann allerdings in eben jener Form des Denkens in Äquivalenten. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Bedeutung konstituiert sich in sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Szenen und ist damit von den deutenden Subjekten abhängig. Damit soll kein Idealismus proklamiert werden, da natürlich soziale, kulturelle und gesellschaftliche Strukturen die Formen strukturieren, innerhalb derer sich Subjektivität entfalten und die so konstituierten Subjekte überhaupt erst deuten können. Über einen widersprüchlichen und zwar notwendig widersprüchlichen Sozialisationsprozess, der sich als Konstitutionsprozess von Subjektivität verstehen lässt, entfaltet sich jedoch ein Eigensinn der Subjekte. Und dieser wird in der tiefen hermeneutischen Interpretation reflektiert und versucht, darüber in den Erkenntnisprozess mit einzubeziehen. In der Interpretation der Szene setzen sich dann unterschiedliche Bedeutungsebenen ab, die während des Interpretationsprozesses in einem bestimmten Spannungsverhältnis stehend erkannt werden können. Der Sinn der Szene entfaltet sich dann in der Spannung zwischen dem Manifesten und dem latenten Sinn. In diesem Falle war das die Spannung zwischen der Situation, der die Situation beschreibenden Sprache, die im Erleben der Beobachterin manifest wird, und der latenten Begehrensdimension, in deren Spannung ich den Sinn der Szene interpretiert habe oder zu interpretieren versucht habe. Ich habe also in meinem Vortrag versucht, die Prozesse der Objektivierung im Verlaufe, also jetzt in diesem letzten Teil der Objektivierung im Verlaufe des Forschungsprozesses zu rekonstruieren und anhand von einem Textausschnitt anschaulich zu machen. Die aufmerksame und detailnahe wie auch detailreiche Beschreibung des jeweils besonderen Ereignisses und Erlebnisses einer bestimmten Szene wird große Sorgfalt gewidmet. Im Gegensatz zu deduktiven Verfahren werden keine Kategorisierungen vorgenommen, es wird nicht nach Schlagwörtern oder vergleichbaren standardisierten Themen gesucht. Es wird dann der in der Szene virulenten Subjektivität nachgespürt, indem die Interpretinnen sich affektiv auf den Text einlassen. Die eigene Subjektivität einsetzen bedeutet an meinem Material, also dieser Protokolle teilnehmender Beobachtungen, dann immer zweierlei. In der Interpretation wird allgemein die Subjektivität der Forschenden eingesetzt und reflektiert, um den virulenten, manifesten und latenten Lebensentwürfen oder den Bedeutungsgehalt der Szene nachzuspüren. Und in der Interpretation und Reflexion der besonderen, in die Situation eingebrachten Subjektivität der Forschenden selbst. Das lässt sich an der Sprache und in der Dokumentation, an bestimmten sprachlichen Ausdrücken oder Vergleichen oder sowas rekonstruieren. Wird dann das in der Szene Latente mit dem Manifesten in ein Verhältnis gesetzt, wird im Verlaufe der Interpretation zeichnet sich im Verlaufe der Interpretation eine Szene ab, eine soziale Szene. Und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Bemerkung dazu verlieren, was die tiefenhermeneutische Interpretationsweise demgegenüber auszeichnet, was jetzt eine allein psychoanalytische Herangehensweise leisten kann. Und da sehe ich drei entscheidende Punkte. Erstens, die einzelnen Objektivierungsschritte werden systematisch reflektiert und nicht allein intuitiv vollzogen. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem daran, wenn man so psychoanalytisch interpretiert und das nicht transparent machen kann, die einzelnen Schritte. Zudem hat die Interpretationsgruppe eine der Supervision ähnliche Funktion, ein bisschen. Das war das, was ich mit dem Relativieren meinte, von Idiosynkrasien individuellen. Zweitens, tiefenhermeneutische Interpretation hat der klinisch-psychoanalytischen Interpretation in sozialwissenschaftlichen Kontexten voraus, also wenn es angewendet wird in sozialwissenschaftlichen Kontexten, dass nicht einfach psychoanalytische Konzepte einfach über das Besondere des Einzelnen gestülpt werden. Die Bedeutung des Einzelnen wird vielmehr durch Dynamik, Beziehung und Verhältnisse deutlich, woraus sich ein Sinn der jeweiligen Szene ergibt, der über die Kategorisierung von jetzt, aha, das ist anal oder aha, das ist oral, hinausgeht. Drittens, dieser Sinn kann dann mit Begriffen der psychoanalytischen Persönlichkeitstheorie in Verbindung gesetzt werden, das aber erst, wenn er zuerst anhand einzelner Szenen interpretiert wurde und daraus emergiert ist. Er wird also nicht durch die Begriffe interpretiert, sondern szenisch, und dann erst wird diese szenische Interpretation mit theoretischen Begrifflichkeiten und unterschiedlichen Theorien in Verbindung gesetzt zum weiterführenden Verständnis und zur im weitesten Sinne gesellschaftstheoretischen Reflexion des Untersuchten. Soweit von mir.